Starfinder. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und in diesem monatlich erscheinenden Podcast bespreche ich mit Gästen Verschiedenes rund ums Thema Rollenspiel. Das können Rollenspiele, Settings, aber auch rollenspielnahe Themen sein. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich für euer Feedback, den Abonnenten der Facebook-Page und des Twitter-Accounts bedanken. Aber nun zur eigentlichen Episode. Heute sind erneut Alex und Emanuel aka Manzi bei mir. Gemeinsam reden wir über Starfinder, der Science-Fiction-Version von Pathfinder. So, aber nun zum Thema. Heute wieder mit dem Emanuel und mit dem Alex. Diesmal geht es um Starfinder. Was ist Starfinder? Pathfinder haben wir eh schon gehabt.
Diesmal lasse ich dir die Einleitung über.
Du bist die Einleitung. Naja, was ist Starfinder? Ich würde mal sagen, Pathfinder im Weltraum.
Okay, damit war es dann fertig, oder wie?
Das ist so, die kurze Zusammenfassung. Ja, vielleicht lässt du es am besten mit Serien beschreiben, aber wenn ich Pathfinder spiele, habe ich immer so ein Mischungsgefühl aus Firefly, Andromeda und ja, jede Menge Guardians of the Galaxy im Bauch. Rein jetzt vom Mischgefühl her. Also es ist High Fantasy mit Space Opera. Mhm. Also glaube ich, beschreibt es relativ treffend. Ja,
passend.
Rein jetzt Fluff-mäßig.
Das heißt, Guardians of the Galaxy und Co. würde dann eher andeuten in Richtung Pulp?
Ja, also mir kommt es ja pulpig vor. Ja. Man muss natürlich nicht so spielen, aber das Regelwerk ermöglicht es schon, dass ich kann es zumindest nicht ernst genug nehmen, das Setting, dass ich jetzt sage, ich mache es nicht pulpig, weil spätestens waren Goblins auf irgendwelchen zusammengeschwarzten Space-Motorrädern durch die Lüfte und durchs Weltall fliegen, ja, was jederzeit explodieren kann, kann ich das Setting nicht mehr ernst nehmen.
Okay, wir haben ja bei Pathfinder einen Planeten gehabt mit drei Kontinente, wobei eigentlich nur einer interessant ist. Wie schaust du bei Starfinder aus?
Starfinder ist relativ interessant von der Storyline her, weil der Planet Golarion existiert zwar theoretisch, ist aber irgendwie von den Landkarten verschwunden.
Wurde es bewusst ausgeblendet, wie bei Firefly?
Es ist auch so, wenn man jetzt flufftechnisch vorgeht, beantworten die Götter, die es ja immer noch gibt in dem Setting, immer die Frage noch, was ist mit Golarion passiert? Immer damit, Golarion existiert noch, ja? Alle Leute, die was da drauf leben, existieren noch, aber er ist unerreichbar für euch. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung, was vielleicht nur billiger Schmäh der Game Designer oder sagen können, okay, wir können gleichzeitig Pathfinder machen und Starfinder getrennt voneinander und sie begegnen sich nie. Weiß ich nicht, aber es gibt einfach so eine gewisse Grenze in der Geschichte. Mir fällt jetzt da der Fachausdruck nicht ein. Da haben wir einfach alle ein Gedächtnis verloren. Alles, was davor war, keine Ahnung, jede Aufzeichnung, was davor war, zerstört oder gibt es einfach nicht mehr. Und ja, ab dem Zeitpunkt gibt es auch diesen Planet Golarion nicht mehr. Also die Leute, die was zu dem Zeitpunkt zwar gelebt haben, haben sie zwar in Beziehungen erinnern können oder haben gewusst, okay, das ist mein Ehemann, aber wie ich den jetzt kennengelernt habe oder wann ich den geheiratet habe, keine Ahnung. Ja. Mhm. Aber jetzt rein so vom Storyline-technischen her hat es halt einfach mal wohl den Punkt Null gegeben. Intervall, glaube ich, hat der Zeitpunkt geheißen. Und ab da geht halt auch die Zeitrechnung los. Und komischerweise haben die ganzen Leute auch schon Sternenreisen und alles beherrscht. Ja, warum dieser Intervall, also diese Gedächtnislösung vorkommen ist.
Und die Zeitrechnung differiert schon von Pathfinder. Das heißt, auch wenn man die nebeneinander hinlegen würde, hat man ja.
Das kann man eben eigentlich nicht sagen.
Das kannst du nicht sagen. Und Pathfinder hat auch mehrere Zeitrechnungen intern. Du hast halt die Hauptzeitrechnung auf diesem Hauptkontinent und zum Beispiel Tian hat eine andere Zeitrechnung nämlich auch.
Ah, okay.
Aber prinzipiell, ja, Starfinder und Pathfinder haben auch eine andere Zeitrechnung. Und wo halt praktisch früher Golarion war, der Planet in dieser Umlaufbahn, ist jetzt Absalom Station. Das ist im Endeffekt eine riesige Raumstation.
Das ist die Sandspitze von Starfinder.
Wo im Endeffekt die Start-Home-Basis, wo viel ist und alles.
Kann ich mir das ungefähr so vorstellen, weil ich es eben das Wochenende wieder gesehen habe, wie diese Sternenbasis von Valerion.
Ach so, ja, das ist eigentlich ein relativ guter Vergleich. Es ist halt diese Raumstation, da wo halt alles vertreten ist. Ja? Mhm. Also jedes Volk ist vorhanden, es gibt Kriminalität, aber genauso gut auch die andere Seiten. Und was immer ganz wichtig ist, es gibt die sogenannte Starfinder Foundation, die sich halt zur Aufgabe gemacht hat, alle Informationen, die es von vor diesem Intervall, also vor dieser Gedächtnislöschung gibt, aufzufinden und zu sammeln. Und die hat unter anderem auch einen Sitz in dieser Absalom Station und ist natürlich auch Quest oder Auftraggeber, wie man es halt dann so sehen will. Aber es ist ein sehr bunt gemischtes Städtchen oder Häufchen und ich glaube, es gehört eigentlich niemand. Das ist so eine Freistation.
Ja, also es gibt Reglements dafür, aber es gibt keinen dezidierten, sagen wir so, Anführungszeichen, Herrscher oder so etwas.
Ist das von der Idee her sowas wie bei Mass Effect, die Zitadel? Dass das Ding schon ewig da war und keiner weiß, woher das ist?
Jein, also natürlich weiß keiner, woher es ist, weil ja dieser Gedächtnisschwund einmal stattgefunden hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie da alle Völker treffen und das ist und dort halt dann eher einen Rat bilden, sondern es ist halt einfach eine freie Station. Mhm. Ja.
Interessant. Abseits von dieser Station gibt es nur irgendwas, was an jeden bekannt ist, der da in dem Universum unterwegs ist?
Ja, prinzipiell gibt es die Paktwelten, also das ist das Sonnensystem um Golarion mit 30 Millionen Planeten, Sterne und Völker natürlich.
Asteroiden, tote Titanenköpfe.
Was ist ein toter Titanenkopf?
Riesige Schädel, die so groß sind fast wie ein Planet, wo keiner weiß, wo sie sind. Also so von einem toten Gott zum Beispiel. Mhm. Es gibt nämlich einen abgeschlagenen Kopf von einem toten Gott, der irgendwo durchs Weltraum fliegt. Dann gibt es halt so Geschichten wie Schiffe der Eox, das sind im Endeffekt Untote im Weltraum.
Mhm.
Ganz ein spannendes Thema. Ja, Drachen, also Kosmodrachen, wieder das volle Programm.
Ja, typisches High Fantasy meets Space Opera.
Ja.
Na, aber sonst von den Orten her gesehen, ich muss sagen, dafür habe ich mit zu wenig in den Fluff eingelesen, dass ich jetzt wirklich jeden Ort kenne, muss ich auch dazu sagen. Und wahrscheinlich gibt es bei Starfinder, wie bei Pathfinder schon wieder, 30.000 Millionen Zusatzregelwerke?
Ich glaube noch nicht.
Noch nicht?
Sie kommen nach und nach.
Ja, ich glaube, dass bei Starfinder auf Deutsch ein bisschen, nicht nachlässig, aber ein bisschen hinterher hinken, glaube ich, von dem her.
Kann ich nicht sagen, finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil eigentlich das Starfinder-Setting oder generell das Feeling, was das Pen & Paper hat, recht gern habe.
Mhm.
Aber sonst natürlich, wenn man ein ganzes Sonnensystem oder Numea zur Verfügung hat, kann man sie natürlich, oder der Spielleiter kann sie dann ausspinnen und sich alles Mögliche ausdenken, was es halt nicht irgendwo von einer Science-Fiction-Serie oder Film alles schüren kann.
Das heißt, im Endeffekt zigtausend Zivilisationen in allen möglichen Variationen wahrscheinlich.
Mhm,
so ein bisschen genau. So in Richtung Enterprise, also Star Trek, wo es alle Variationen gibt.
Sagen wir so, es gibt dabei sehr, sehr wenig Rassen im Vergleich zu Pathfinder. Es gibt halt Mensch, Lashunta, die kann man sich vorstellen wie aus Guardians of the Galaxy, die Alienfrau, die halt Gefühle riechen kann oder spüren kann.
Beim zweiten Teil war ich, glaube ich.
Genau, im Endeffekt genau das, halt Humanoide mit Fühler.
Mhm.
Dann gibt es halt Red Folk, das sind die Yzoki, was im Endeffekt nichts anderes ist wie der Rocket Raccoon aus Guardians of the Galaxy.
Nein, da bist du jetzt vollkommen falsch.
Nur aus Ratte. Sicher die Yzoki.
Ja, die Yzoki sind einfach humanoide Ratten.
Ja, eh.
Klar gesehen. Ja, der Rocket Raccoon ist halt ein humanoider Waschbär. Ja,
ja eh, aber weil du einen Waschbär spürst mit der Schablone von der Ratte.
Ja, das ist aber eine persönliche Anpassungsgeschichte.
aber humanoide Ratten ja im Endeffekt. Dann gibt es halt die Vex, das sind im Endeffekt Echsenmenschen.
Mhm.
Das heißt groß, stark, bulkig.
Das sind die Wesken, bitte.
Ah, Wesk, stimmt.
Wie kannst du den Namen dieser edlen und stolzen Rasse so fälschlich verwenden? Ja, normalerweise warst du schon am Matterpfahl gebunden und geköpft worden.
Wir haben schon sehr lange nicht mehr gespielt, das ist das Problem.
Ja, nein, ich wollte jetzt nur.
Ich weiß.
Es wird wieder Zeit, ja.
Ja.
Dann gibt es die Kasatha. Die hat es in Pathfinder auch schon gegeben, als in irgendeinem zusätzlichen Zusatzregelwerk, was im Endeffekt nichts anderes ist wie vierarmige Wüstenbewohner mit einem eiartigen Kopf, die immer einen Mundschutz tragen, halt immer irgendwas kauen, weil es Bären verpönt ist, dass man in den Mund sieht. Auch sehr interessant. Und dann gibt es noch die Schirren, das sind so Insektenwesen.
Mhm.
Die kann man sich vorstellen als
humanoide Tausendfüßler.
Ja. Humanoide Tausendfüßler, danke.
Das heißt, wenn man das ist nur mit Querziehen, so wie wir es bei Pathfinder gehabt haben, man spielt Humanoide mit zwei Beinen, zwei Armen fertig in der Regel.
Ja. Nur außer die Kasasa, die haben vier Arme. Das ist ja, so die einzige.
In meinem Alien-Archiv, glaube ich, gibt es dann schon wieder mehr spielbare Rassen, aber das habe ich selber noch nicht in die.
Es gibt einfach von Pathfinder gibt es halt Gnome, Halbelfen, Elfen, Orks, Halborks, die kann man auch übernehmen. Da sind alle Stats drinnen. Und halt Androiden kann man natürlich auch spielen. Also so vom Grundkonzept her gibt es wieder einige sehr interessante Rassen.
Was wir bei Pathfinder nicht geredet haben, bei Starfinder sicherlich interessanter ist, Pathfinder, die D&D-Monster, selber ist dasselbe im Endeffekt. Mhm. Wie schaut es aber da jetzt bei Starfinder aus? Ja. Ich stelle mir das sehr spannend vor, weil ich weiß, dass es, glaube ich, Kobolde oder sowas gibt.
Ja, Goblins auf, Goblins, ja. Auf Bikes und mit Goblin-Laserpistolen.
Mhm, die explodieren.
Ja.
Die Bikes explodieren oder die Goblins?
Alles. Alles explodiert. Alles explodiert bei Goblins. Nein, es ist halt prinzipiell natürlich, geht die Weiterentwicklung an viel Rassen nicht vorbei. Meinen Drachen wird das scheißegal, seit der Mensch da jetzt eine Laserwaffe entwickelt hat, ja, aber sei es jetzt ein Goblin oder ein Zentaur, die werden auch irgendwann diese Technik übernehmen. Und das merkt man einfach dann auch in dem ganzen Setting. Mhm. Ausnahme mal ist auf irgendeinem totalen Low-Fi-Planeten, wo sie sich nur mit die Stecken und mit die Steine bewerfen, okay.
Ja, aber gibt's ja auch.
Für mich das beste Beispiel ist immer nur da, sind eben die Goblins mit ihren, ja, die haben sogar eigene Raumschiffe, ja, die was halt, sie wirken, wenn man sich das vorstellt, eigentlich wie so, wie wenn sie es mit Gaffertape und Schnüren zusammenbunden hätten und trotzdem fliegt das Ding
aus irgendeiner postapokalyptischen Setting irgendwelche Scrapper.
Ja. Ich würde gerade sagen, mir erinnert das ein bisschen an Firefly.
Ja, natürlich. Also es ist so, darum sage ich, es hat ja diesen Firefly-Flavor und darum hat man das auch, man hat eigentlich die standardtypischen High-Fantasy-Rassen-Gegner. Ja, gibt genauso Untote, nur tragen sie dann Rüstungen und Lasergewehre oder.
Was ein wichtiges Detail bei Untote, sie haben kein Lebenerhaltungssystem auf ihren Schiffen. Das ist wichtig, wenn man das Schiff ändert.
Ja, das ist definitiv, ja. Aber ja, gut, dann gibt es ja keinen Standarddrachen mehr, sondern dann ist jetzt der Bam 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 Weltraumdrachen.
Mhm. Ja, er hat vielleicht selber ein Lasergewehr.
Ja.
Und ein Power Armor.
Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, sie haben jetzt einfach nur jede Rasse und Klasse, also jede Rasse und Gegnertyp einfach auf Space adaptiert. Ne? Ja, Space fahren, das ist viel cooler.
Ja, natürlich.
Ja.
Und es gibt natürlich jede Menge neue Aliens und weirde Monster und was das Herz begehrt und Weltraumpflanzen und.
Gibt es eigentlich die Aliens auch?
Waren wir jetzt noch
nicht. Nein, ich glaube, dass. Also, war mir nicht aufgefallen, irgendein Ableger, sowas wie der Eye-Tyrant als Beholder-Ableger, war mir jetzt kein Alien-Ableger aufgefallen. Also, ich habe die Monster-Regelwerke durchgelesen. Mhm. Aber es kann sein, dass vielleicht sogar entweder bewusstes nicht gemacht haben oder, also diese klassischen Xenomorphs meinst du?
Mhm.
Oder einfach gesagt haben, gut, Copyright, wir haben so viel anderes Zeug, wir brauchen es nicht oder wir wollen es nicht oder uns ist das zu Hause.
Ja, vermutlich eher Copyright, ja.
Ja, weil da sind sicher ziemlich scharf. Mhm. Wenn du einen Xenomorf kommst, schnell einmal dran. Und es gibt nämlich sehr viele Auslegungen von dem.
Ja.
Wenn du sagst, du machst was Ähnliches, ich meine, schau dir die ganzen Alien-Filme über die Zeit an, der Xenomorf selber hat sich ja sehr verändert. Mhm.
Ich vermute mal, es gibt genauso die Standard-Planetenoberflächen, Stationen, Bergarbeiter, Minenarbeiter und in alle Variationen. Wie schaut da die durchschnittliche Zivilisation aus von den spielbaren Rassen?
Wie genau, jetzt vom Aufbau her oder vom technologischen Stand? Oder?
Wann ich jetzt auf irgendeinem Planeten landen würde und ich würde dort auf eine typische Vertreter treffen von also Mensch oder Menschenähnliches oder so. Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich das Firefly anschaue, dann weiß ich, okay, was auf mich zukommt. Wenn ich jetzt sage, ich mache Enterprise, weiß ich ungefähr, was auf mich zukommt. Wenn ich sage Star Trek, dann habe ich ungefähr eine Idee. Wo kann ich das ungefähr einordnen?
Nimm die alle. Schmeiß in den Topf und rühr mal durch.
Wie die M&M's halt dann, okay.
Ja, ja, ne, das ist halt genau das von Starfinder. Ich glaube, dass es jetzt nicht außergenommen hat, dass irgendwas dezidiert darstellt. Ich meine, prinzipiell ja, wenn man jetzt auf einem Planeten in den Paktwelten landet, sind die natürlich zivilisiert, ja, haben von mir so ein Regierungssystem von Monarchie bis hin zur Demokratie und sind halt mittelmäßig bis hoch entwickelt. Ja. Gibt da Planeten, bei denen es Sklaverei gang und gäbe, ja, oder es gibt Völker, die leben als Nomaden und andere bilden riesengroße Städte. Mhm. Aber das System hat sich nie ausgenommen, dass sagt, okay, na, wir verbieten das jetzt, dass es irgendwo nur einen Planeten gibt, da wo Steinzeitwesen leben.
Bei manchen Systemen gibt es ja so Sachen wie, sie haben vergessen, wie die Technologie funktioniert, sie nutzen es, wie zum Beispiel bei Numenera oder ähnliches, oder sie benutzen es falsch. Inwieweit schaut es da aus mit der Handhabung oder Erforschung? Kann der Spieler irgendwas erforschen, was andere noch nicht wissen oder so zum Beispiel?
Oh ja, sehr viel.
Da muss ich da widersprechen.
Das Abenteuer vom Obsti mit dem Alien-Planeten, warum wir nicht wissen, warum es einem Typen 3 Milliarden Mal geht.
Ja, okay, aber das ist fluff-technisch, aber es ist jetzt nicht vom Regelsystem vorgesehen, dass du jetzt die kalte Fusion entwickelst.
So meinst du. Also es ist nicht vom Regelwerk vorgesehen oder eingeschrieben, da gebe ich ihm recht, aber als Spielleiter hat man natürlich genug Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man generiert sich eine Story oder man generiert sich, sagen wir so, ein Konzept, wo es oder Dinge, Situationen, die man den Spielern entgegenschiebt und sagt, da schaut's, was draus wird. Das ist irgendein mystisches Artefakt oder weiß ich nicht. Oder da passiert irgendwas, was man nicht wissen, warum das so ist.
Das heißt, das System, das Regelwerk unterstützt sowas nicht in der Richtung.
Nein. Das Regelwerk, ganz grob gesagt, ist wie gesagt Dungeons and Dragons oder Pathfinder im Weltraum. Mhm. Ja. Es geht jetzt nicht auf irgendwelche Organisationen von Planeten ein oder dass man selber einen Planeten organisiert oder irgendwelche Strategien dafür ausarbeitet. Es ist wieder mal
Hack and Slay und fertig.
Dungeon Crawl, Pen and Paper im Weltraum.
Wobei ich finde, dass die Rollenspielelemente in Starfinder teilweise wirklich besser umgekommen, weil du auch Sachen, zum Beispiel Bringware A über den Planeten, über diese Raumstation zu Punkt B, so etwas zum Beispiel, dass du sowas machst. Also es hat schon einige Elemente, wo du sagst, du kannst sehr viel mit Roleplay machen. Und Starfinder ist noch hinzuzufügen sehr, sehr viel abgespeckter wie Pathfinder. Regeltechnisch.
Ja,
und am Micro. Und weit, was?
Ja, da war ich noch.
Ja,
warten wir noch, bis das Regelwerk 20 heraus ist. Ja. Aber es stimmt schon, es hat einige Regelmechaniken umdraht und ein bisschen einfacher gemacht, wie ich auch finde, besser. Aber ja, wie gesagt, warten wir noch auf ein paar Erweiterungsregelwerke und dann.
Ich kann mich erinnern, dass im Vorfeld irgendwie so der Spruch gewesen ist, dass Pathfinder 2.0 ähnlich sein wird wie Starfinder jetzt schon ist, weil Starfinder in der Richtung gestreamlined werden hätte sollen, worden ist oder so.
Dafür mir etwas zu wenig mit Pathfinder 2.0 beschäftigt, aus den Gründen, die wir in Pathfinder besprochen haben.
Was für Publikationen gibt es momentan für Starfinder? Das Regelwerk?
Das Grundregelwerk? Eines, ich glaube, das zweite Alien-Archiv ist jetzt dann bald heraus.
Wobei man sagen muss, Alien-Archiv ist so das Pondo, genau, ist das Starfinder Pondo zum Monsterhandbuch. Dann Slutpendium, ich weiß nicht, wie das
ist. Rüstkammer heißt das.
Okay, Entschuldige, Rüstkammer.
Und noch irgendeine Kleinigkeit ist heraus gewesen.
Wahrscheinlich ist der Spielleiter schon, oder?
Genau,
ja, Spielleiter. Ja, aber ist Spielleiterhandbuch noch nicht heraus?
Nein, Spielhandbuch nicht. Es ist wirklich ein Sonderwerk.
Ja, und es ist ein Abenteuerband, das heraus ist, wo drei so kleine Abenteuer drin sind, was halt so eine Minikampagne dasteht.
Genau, der Abenteuerband also, war das.
Was ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch finde, weil normalerweise sind sie da eh relativ drauf, das mit viel Druck veröffentlichen.
Aber Starfinder lassen sie so da ziemlich
viel Zeit. Das ist relativ, ja, vielleicht hat es aber auch das Grundregelwerk nicht den Absatzmarkt gehabt, wie sie es sich so erhofft hätten.
Kann ich schwer beurteilen. Ich weiß nur, dass ähnliche Situationen sind von der Verfügbarkeit her wie bei Star Wars, wo ja auch lange nichts nachgekommen ist, was immer wieder geheißen hat, demnächst. Und irgendwann einmal war wirklich demnächst und es ist wieder einmal Band neu gekommen. Nur was ich so mitgekriegt habe, war, das ist nicht nur gehypt worden, sondern hat sich ziemlich gut verkauft eigentlich.
Ich kann es persönlich nicht beurteilen, aber wenn es sich gut verkauft hat, würde es mich wundern, warum es nicht nur mehr nachgedruckt wird, weil natürlich. Je mehr Zeit hast du los, desto mehr verlieren die Leute das Interesse dran. Oder suchen sie ein anderes Regelsystem.
Sowieso. Alternativen gibt es momentan sowieso mehr als genug am Markt. Und wenn man allein bei Kickstarter schaut, kommt ja fast täglich was Neues raus.
Ja gut, aber gerade was die Kickstarter-Sachen anbelangt, zweifelt immer sehr. Weil im Vorhinein kann man viel versprechen, ob das dann gefallen wird. Ich meine, es sind schon ein paar richtig gute Sachen rausgekommen und es sind ein paar richtig schlechte Sachen rausgekommen. Aber gerade was jetzt so im Sci-Fi-Sektor Pen-and-Paper-mäßig anbelangt, fallen mir spontan eigentlich nur drei Alternativen mehr. Das eine war erst Firefly selber als Pen and Paper, dann heißt das Traveler-Regelwerk. Und wie heißt das vom Neuseeländer?
War das nicht Fracked Empire?
Fracked Empire, ja. Genau. Das ist da hinten in weiß, ja.
Ja, also darum würde es mich wundern, wenn es da nicht ein bisschen, also mich wundert es, dass es da nicht ein bisschen mehr Stoff gibt, weil eigentlich war da, glaube ich, noch was zum Holen.
Ja, die Hintergründe wissen wir natürlich nicht, das ist klar. Nochmal zurück zu Starfinder als solches. Das heißt, die Würfel werden wir dieselben brauchen, was wir eh übrig gehabt. Keine Spezialwürfel oder irgendwas anderes? Oder sind sie uns dasselbe?
Ja, es haben es schon, wie gesagt, in die Regelmechaniken leicht herumgestellt, aber die Würfelmechaniken selber ist man von einem W3 bis W20 wird sie bedient und fertig. Also keine Sonderwürfel mit irgendwelchen Spezialbemalungen wie bei diversen Star Wars Systemen zum Beispiel.
Die einzige große wirklichen, sagen wir so, Change oder Regeladaptierung oder Erweiterung ist halt, es gibt halt jetzt einen Raumschiffkampf.
Funktioniert der?
Ja, der funktioniert gut. Also wir haben es echt ein paar Mal gespielt und wir sind jetzt nicht auf großartig Probleme gestoßen, muss ich sagen. Wir haben es jetzt natürlich nicht sehr exzessiv gespielt, aber die Kämpfe und die Auseinandersetzungen, die wir gehabt haben, haben eigentlich gut funktioniert, oder?
Ja, na, vor allem, was ich interessant dabei finde, ist ja, man muss das Raumschiff immer mit, glaube ich, 4 Mann mindestens besetzen,
ja,
damit der Raumschiffkampf funktioniert und jeder hat dann eine wirklich aktive Rolle im Kampf. Also sei es jetzt Kommunikationsoffizier, der was halt dann die Richtungen, glaube ich, angibt, der Pilot, der halt dann steuert, einer muss die Waffen bedienen und einer macht eben Mechaniker.
Ja, genau. Und es gibt noch eins, es gibt im Endeffekt einen Mechaniker und es gibt irgendeine Support-Geschichte und mit dem musst du immer switchen.
Ja, nein, es ist de facto so, ich meine, bis das wirklich zum Gefecht kommt, hat eigentlich immer noch einer was zum tun, das ist der Captain, der halt dann ansagt, wo man hinfliegt. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich zum Feuergefecht im Raum kommt, hat jeder seine Rolle, was er machen muss und ist somit auch nicht unterfordert oder sitzt nebenbei. Und es macht eigentlich, finde ich, taktisch Spaß. Ja, es erinnert mich ein bisschen immer an Schach.
Ja. Wenn man spielt auf einem hexagonalen Feld, man hat eine Richtungs-, also man hat eine Ausrichtung von der Blickrichtung her und ein Hexfeld sind, weiß nicht wie viel, 100 Kilometer auf einmal und man bewegt sich halt Hexfelder und je nachdem, wo die Waffen sind, kann man in gewisse Richtungen schießen und man muss sie halt ausrichten und man kann halt jetzt nicht sagen, okay, ich drehe jetzt einfach einen Punkt um und fliege in eine andere Richtung, sondern man hat halt sowas wie einen Drive, wie zum Beispiel ein Dreadnought, was das größte und schwerste ist, nee, das braucht einmal so eine Wendekurven. Und mit einem Jäger oder was zum Beispiel kannst du einfach sagen, gut, ich drehe jetzt auf meinem Hexfeld einfach um oder ich drehe mich auf dem Hexfeld. Dann gibt es auch, in welche Richtung lagert die meine Schüler aus, wenn jetzt zum Beispiel die Schüler links angeschossen sind. Kann jetzt der technische Offizier sagen am Schiff, okay, ich tue jetzt nicht irgendeinen Repair-Wurf oder was machen, sondern ich tue sämtliche Schüler umverlagern auf eine Seite und wende dem Gegner meine rechte Seite zu.
Ich kenne sowas nur von einem sehr alten Regelwerk, von einem sehr alten System. Das kennt sicherlich keiner mehr. Das war Interceptor, beziehungsweise für Großkampfschiffe Leviathan. Ist ein altes Faserteil. Ist ungefähr so alt wie Battletech. Aber rein für die Funktionen am Raumschiff, das heißt bei Star Wars grundsätzlich auch nur. Ich arbeite da ein bisschen damit. Du hast kein Map in dem Sinn, du arbeitest eher abstrakte Reichweiten und ähnliches ab.
Okay.
Das heißt, du hast schon. Ich weiß nicht, wie es bei Starfinder ist, aber ich habe da im Prinzip, je nachdem, wie gut der Würfelwurf ist, bei dem einen kriege ich bei dem anderen einen Aufschlag und einen Abschlag und solche Sachen.
Ja, du kriegst ja dann irgendwelche Boni, du hast erhöhte Bewegungsreichweite oder deine Waffen machen mehr Bums oder wie auch immer. Also es macht jetzt nicht das Riesenweder, aber es ist kann taktisch entscheidend sein. Ja. Und wie du zuerst
Battletech
gesagt hast, also mir erinnert das schon sehr stark an Battletech.
Ja, ziemlich.
Von der Spielweise her, was ich auch interessant finde und gut finde. Ja.
Weil du wirklich das hast mit den Ausrichtungen und du kannst zum Beispiel als Pilot sagen, okay, ich bin in der richtigen Position, was tun wir? Wir machen einfach Ausweichmanöver. Das heißt, wir kriegen einen Bonus auf die Rüstungsklasse, dass wir nicht getroffen werden. Und da kannst du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt der Gegner Lenkraketen hat, kannst du eine Flak im Endeffekt einbauen, damit die Lenkraketen anschießt. Und sagen, okay, wenn die Lenkraketen kommen, die haben halt eine gewisse Feldanzahl, was fliegen können. Und wenn du halt mit einem Jäger oder was, kannst du so schnell davon fliegen, dass du Raketen davon fliegen kannst. Dann kannst du sagen, du machst praktisch ein Manöver, schießt die Raketen ab und kommst halt von der anderen Seite wieder. Und der Gegner muss die Waffen wieder neu ausrichten.
Das heißt, die Raumschiffe sind in dem Sinn von klein bis riesengroß?
Ja, und ich meine, was ein bisschen abstrakt ist, aber was spieltechnisch Sinn macht, ist, dass dein Raumschiff mit dir aus Party mitlevelt. Also man kriegt halt dann zusätzliche Slots, wo man was einbauen kann. Natürlich wird die Schiffshülle stärker und die Waffen ein bisschen stärker.
Ja, sowas hat in der einen oder anderen Art und Weise Fragt the Empire genauso beim Raumschiff.
Ja, es ist halt, es macht Sinn, wie gesagt, weil es ja ein Partymitglied ist in gewisser Art und Weise, ist halt sehr abstrakt. Ja. Aber es fällt jetzt nicht großartig störend auf.
Als Erklärung, damit ich aushole, das mit den Schiffen, kommt da teilweise daher, weil das Schiff levelt mit und wenn du jetzt sagst, du bist der Spielleiter und sagst, gut, ihr habt jetzt mehr oder weniger ein Abenteuer oder was abgeschlossen oder das Schiff ist jetzt in Reparatur, kannst du das nur immer so erklären, gut, das ist teilweise ein Reward von der Mission oder so gewesen. Das heißt, der Spielleiter kann man sich das schon richten, dass das Sinn macht. Das Ganze kommt daher, weil Pathfinder hat halt dieses 1 bis 20, Starfinder hat dieses 1 bis 20 System. Wenn man sich jetzt Waffen anschaut, zum Beispiel gibt es verschiedene Laserwaffen und Nahkampfwaffen, die haben alle Level. Wenn du jetzt zum Beispiel Level 8 bist von der Party, hast du Lizenz bis Level 8 Waffen. Das heißt, du kannst irgendwo hergehen, wo es diese natürlich gibt, ich will das kaufen und ich bekomme das auch. Alles drüber ist illegal von der Starfinder Society. Das darfst du nicht haben. Sprich, du hast jetzt als Spielleiter eine Vorgabe, wenn die Party dieses Level ist, haben sie Zugang zu diesen Waffen und das ist balanced und das ist okay. Gibst er eine stärkere, ist das Spielleiterentscheidung, kann man machen, aber sie müssen aufpassen, weil sie haben keine Lizenz dafür. Sprich, wenn sie irgendwo damit eingängen und erwischt werden, haben sie echt ein Problem.
Ist aber unabhängig, wie groß das Raumschiff.
Nein, generell, wenn du so Waffen findest, zum Beispiel eine Nahkampfwaffe oder ein Lasergewehr. Ja, ja. Das ist nicht das Raumschiff.
Okay.
Beim Raumschiff geht es primär darum, was für Systeme kann ich einbauen lassen. Ja. Einbauen lassen heißt normalerweise, ne, du machst die rudimentäre Wartung, was dir nichts kostet, du dockst irgendwo an und plötzlich am nächsten Tag hast du halt dann medizinische Station Stufe 3 statt Stufe 1. Ja. Ups, ist halt was passiert. flufftechnisch macht es keinen Sinn, aber es ist natürlich spielerisch, hat schon sein
man sieht Progression und das ist ja das, worum es in Wahrheit geht.
Ja, genau. Ja. Also,
weil viele,
ja, sonst müsstest du ja eigentlich, weiß ich nicht, wie viel Kohle und Energie und Mühen darin einstecken, dass der Raumschiff immer besser und besser wird. Ja.
Und zur Erklärung, ein Raumschiff reparieren ist wirklich teuer. Und nämlich wirklich teuer. Also wenn du denkst, so, ah, wir kriegen 4000 Credsticks. Also 4.000 Credits, glaube ich, pro für Mission. Auf einmal heißt es, ein Schadenspunkt im Raumschiff kostet auf einmal 500 Credits. Und du denkst dann, ja, wir haben jetzt fast 10 Schadenspunkte gefressen. Ups. Das ist so okay, man macht sich dann Pauschalverträge aus mit die Reparatur vom Raumschiff, geht drauf. Ansonsten ist man immer im Minusgeschäft.
Kennt ihr es eigentlich Raumschiff in Raumschiffe deponieren, also sowas wie ein Flugzeugträger
und man hat irgendwas. Ja, das, der Alex hat vorher diesen Dreadnought erwähnt, also dieses übergroße Schiff, da kann man ganz einfach einmal andere Mehrpersonentransporter und Schlachtschiffe drin parken.
Also so ein bisschen so ein Battlestar Galactica.
Genau.
Also zur Erklärung, ein Jäger ist so ein klassischer, im Endeffekt TIE Fighter, einer sitzt drinnen und fliegt halt und ein Dreadnought ist, naja, mindestens 200 Leute.
Ja, allein Grundbesatzung, dass das Ding fliegt, aber das kann mehrere Tausende bis, weiß nicht, wie viele Leute
Also du brauchst mindestens 200 Leute, damit sich das Ding bewegt und funktioniert. Mehr tut es dann nicht.
Hat Starfinder ein System, weil du eben sagst 200 Leute, zur ich heuere Leute an und ähnliches?
Ja, System direkt würde ich jetzt mal behaupten, nicht.
Man, es geht im Fluff unter in Wahrheit.
Ja, es geht im Fluff
unter. Du kannst einfach Charaktere anmieten, weil man sagen, die haben fast Technik oder so und die haben vielleicht dann nur einen Charaktersheet. Aber so wie es ein anderes System ist, dass man mit wirklich einen ganzen Söldnertrupp anheuert und die spielen halt damit, kann der Spielleiter schon durchgelassen, aber es ist jetzt so direkt nicht vorgesehen. Hätte zumindest nie den Fall gehabt.
Und es steht wirklich drinnen mit, gib die Leute keine Dreadnought. Sie bauen nur Bullshit damit. Gib einer
keine. Dass du immer so auf die Dreadnought
festhängst. Es steht wirklich im Regelwerk drinnen, als Spielleiter, gib's einer nicht.
Ja, aber es ist doch klassisch. Es gibt irgendeine große Waffen, jeder will die große Waffen.
Ja, natürlich.
Ja, aber bis dass du dorthin kommst, ist es natürlich ein sehr, sehr weiter und breiter Weg, ja.
Mir kommt bei solchen Sachen immer der Klassiker rein, was will der Zwerg mit einer Ochsenherde, wenn in einem Durchgang steht mit einem halben Meter Breite. Ja. Sich wehtun, genau. Mehr nicht.
Mhm. Aber Hauptsache, man kann behaupten, man kann es sagen. Was mir noch eingefallen ist, was eigentlich so meines Erachtens der größte Unterschied jetzt, wenn man jetzt mal den Fluff weglässt, sondern rein regeltechnisch zum Pathfinder bzw. zum D&D ist, dass zwei zusätzliche Punkte-Pools gegeben hat. Weil früher hat man nur Hitpoints gehabt, waren die weg, bist du tot, ne? Typisch. Jetzt haben sie aber so ein Ausdauersystem auch noch implementiert, was man sich ja ähnlich vorstellen kann, schon wie in Dark Souls oder so, dass gewisse Tätigkeiten einfach Ausdauerpunkte fressen. Mhm. Und auch wenn man Schaden kassiert, vor allem die Ausdauerpunkte Richtung Null gängen und erst wenn die auf Null sind, geht es wirklich auf die Hitpoints oder auf die Schadenspunkte und die brauchen natürlich viel länger zum Regenerieren als wie Ausdauerpunkte.
Das ist flufftechnisch so erklärt, Ausdauer ist, also du, es frisst keine Ausdauer im direkten Sinne, wenn du sagst, du benutzt Skills, sondern die Ausdauer ist so praktisch, das ist so wie deine Kampfausdauer, das ist so wie ein Stance, wie eine Haltung. Sprich, das ist, wie viel kannst du noch ausweichen, ohne dass du getroffen wirst, oder praktisch, wie viel schneit und wie viel Geschick hast du noch, dass du halt am Laserschuss oder so ausweichst, oder die noch von einer Granaten duckst oder von einem Nahkampfangriff nicht getroffen wirst oder noch parieren kannst. Sobald die Ausdauer gar ist, bist du im Endeffekt so weit müde, dass jeder nächste Angriff dich trifft und dir effektiv Schaden macht, also Hitpoint-Schaden. Mhm. Dass du viel weniger Hitpoints als wie in Pathfinder. Und da gibt es natürlich auch gewisse Skills, wie zum Beispiel der Envoy ist da ganz witzig, der schreit dir einfach an mit reiß dich gefälligst zusammen. Auf einmal ist der Ausdauer wieder da, weil der Captain angeschrien hat mit, naja, du sollst jetzt weiterkämpfen.
Also so die typischen Anführergeschichten, halt die
Motivation. Genau, dass es den Anführer wieder gibt. Und es gibt dann noch einen dritten Pool, da wo man gerade der deutsche Name nicht einfällt, das sind die sogenannten Resolve Points.
Genau, Resolve.
Ja. Die kann man einerseits hernehmen, dass man eben seine Ausdauer wieder aufpumpt, ja, bei einer kurzen Rast. Oder es ist auch bei vielen Fertigkeiten braucht man diese Resolve Points. Und was ich auch ganz lustig finde, ist das, wenn man jetzt im Sterben liegen sollte und dann wären die Resolve Points Richtung Null gefahren. Mhm. Sind die dann auf Null, ist der Charakter tot. So, jetzt muss man aber immer hantieren, wann viel meiner Fertigkeiten Resolve Points verbrauchen, ja. Und es sollte man aber trotzdem immer ein bisschen was aufheben, falls ich im Sterben liegen sollte. Das ist immer so ein wenig, ein wenig Wirtschaft mit diesen Punkten. Mhm.
Es ist so, wenn du sagst, du machst da 10 Minuten Rast, ist es so, dass du deine Ausdauer regenerierst, aber ja, nur
wenn es einen Resolve Point ausgibt.
Genau, und das ist eben das, was er gesagt hat mit, okay, ich kann oft regenerieren, aber wenn ich dann einmal wirklich stirb und keine Resolve Points mehr habe, bin ich trotzdem tot.
Wie viel haben wir für diese Resolve Points theoretisch?
Am Anfang mit Level 1 oder so, glaube ich, haben wir 4 gehabt und jetzt mit Level 8 haben wir
5. Das hängt immer, glaube ich, auch von der, der Charakterklasse drauf. Also ich habe jetzt einmal mein Character Sheet von einem Level 6 Charakter da liegen. Also von den Resolve-Punkten, das sind 8.
Also nicht ja, du bist da operativ, du hast mehr.
Ja, oh gut, aber es sind 8 Punkte, das ist jetzt nicht sonderlich viel, wenn du das überlegst. Ja? Ja. Also blöd gesagt, wenn du mit 8 Punkten im Sterben liegst, hast du 8 Runden Zeit, dann bist du tot.
Ja.
Ja. Aber das wird von der Klasse direkt vorgegeben.
Mhm. Wie oft refreshen die pro Sitzung? Oder?
Wenn du eine 8 Stunden Rast einlegst, also das ist so das typische Pathfinder Dungeons & Dragons Phänomen, du machst 8 Stunden Rast und alles ist wieder gut, sind die dann wieder voll.
Aber die Heilung natürlich nicht, das ist wirklich nur die...
Nein, das Eigenartige ist das, schon, wenn du jetzt 8 Stunden hinlegst, werden deine Hitpoints...
Level-Hitpoints.
Aha, deine kompletten Hitpoints, wenn ich mich nicht täusche. Werden deine Hitpoints, deine Ausdauer und deine Resolve-Points aufgelohnt. Das ist ja ein bisschen... Das ist das, was am Starfinder einfach anders ist. Es nimmt sich nicht so tot ernst, sondern das ist knackig, baller, baller, zack, zack. Ja, wenn ich wer tot bringen will, dann... Schafft das eh, aber.
Ja, stimmt, das haben sie nämlich so erklärt mit der Medbay, wenn du praktisch eine hast, dass das dann geht. Irgendwie so ist das Ganze.
Aber wenn es halt nicht so ist, dann ist es halt nicht ganz so. Aber alle 8 Stunden, nach 8 Stunden rast dann halt die Resolve Points voll und natürlich dann dementsprechend auch die Ausdauer.
Erinnert mich ein bisschen an Savage Worlds, da hast du im Prinzip auch eigentlich so ein System. Mehr oder weniger. Das heißt, du kriegst im Prinzip, wenn du Schaden kriegst, kriegst du halt Schaden. Wenn das nicht irgendwie spannend ist, dann wird der eigentlich ignoriert. Wenn du aber eine gewisse Anzahl von Wunden hast, dann kann es halt sein, dass du dann einmal umfallst, was aber nicht gleich heißt, dass du tot bist.
Nein, in dem System ist eigentlich, wenn du Ausdauer auf Null fällt, ist vollkommen wurscht. Nein, du bist eigentlich, dann bist bewusstlos.
Nein, nicht bei der Ausdauer, die Hitpoints. Doch, bei der Ausdauer, wenn die auf 0 ist, dann geht es auf die Hitpoints.
Sind jetzt,
nein, es ist nicht Shadowrun.
Aber wenn die Ausdauer, warte mal, wenn die Ausdauer auf 0 fällt, geht es dann auf die Hitpoints.
Ja.
Ah ja, stimmt. Und dann gibt es ja Skills, die was wiederum Ausdauer fressen, die was du dann die Hitpoints wegfressen.
Genau.
Ja, so irgendwie. Und wenn es genau auf Ort bei 0
genau Hitpoints auf 0 Hitpoints hast du so einen Art Wankenstatus. Das heißt,
nein, du bist bewusstlos.
Nein, nämlich auf 0 nicht genau.
Ja, wurscht, das ist jetzt schon wieder so viel, das ist schon wieder so viel Regel gewichselt, da müssen wir schon wieder nachlesen.
Ganz eine blöde Frage zu dem Thema, weil es ja Ähnlichkeiten hat für mich wie Savage Worlds. Gibt es sowas wie Bennies oder Schicksalspunkte oder ähnliches überhaupt? Oder nicht?
Nein.
Das heißt, sie decken im Prinzip alles mit ihrer Mechanik ab.
Genau.
Ja, die haben es ziemlich abgespeckt und runtergefahren.
Wie hoch ist dann die Sterberate für die Charaktere gegenüber einem Pathfinder oder D&D? Weil da ist ja relativ hoch, was ich mich nur richtig erinnern kann.
Naja, ich glaube eigentlich weniger hoch, aber auch nur aus dem Grund, weil es noch keine Zugänge zu irgendwelchen Wiederbelebungszauber oder sonstigen Ding gibt. Weil standardmäßig im Pathfinder Dungeons & Dragons Universum ist ja, ich bin tot, gehen wir zum nächsten Priester, Wunsch, Wunder oder wie das dafür heißt und er steht schon wieder.
Oh, er hat einen zufälligen neuen Körper. Na, blöd gerannt.
ja, genau, da gibt man 100 Goldmünzen und die Sache ist wieder erledigt. Also sterben ist in dem Universum nicht.
Es ist optional.
Ja, genau, das ist so, das gehört dazu. Ne? Also, als guter Held macht man das mehrfach.
So in Pathfinder hatten wir am Anfang keine Menschen in der Party. Jetzt haben wir nur mehr einen Nicht-Menschen in der Party. Weil Mensch ist der häufigste Punkt auf der zufälligen Körperliste.
Ja, aber so um wieder einen Punkt zurückzukriegen auf Starfinder. Man kann sicher genauso schnell sterben, aber ich glaube, dass es der Spielleiter nicht so schnell erlauben wird, weil es einfach, wie es jetzt spontan kann Zauber, der dich wieder auferstehen lassen.
Nein, ich nämlich auch nicht.
Also.
Zauber ist ein gutes Stichwort. Magie und ähnliches ist ja ähnlich, beziehungsweise gleich wahrscheinlich wie bei Pathfinder. Was gibt es dann für Klassen oder ähnliches? Komplett dasselbe oder?
Nein, ziemlich anders. Die Klassen haben es nahezu komplett ausgedraht.
Jein.
Naja, der Envoy ist im Endeffekt der Gesandte, sprich, das ist so eine Art Anführungszeichen Bade, kann man sagen.
Ja, genau, das ist also schon.
Im Endeffekt Supporter erschreien Leid an und sieht dann was. Der Operative, den spielst du, den kannst du am besten erklären.
Was der Operative ist im Endeffekt, nimm alles, was mit Heimlichkeit zum Dorf, sei es jetzt der Geheimagent, Schmuggler, Dieb oder irgendwas, haben sie da in einen Topf gehauen und haben gesagt, okay, das ist der Operative, der kannst du dann spezialisieren.
Also der Schurke.
Genau, das ist die, ja, aber nicht nur ganz, es sind ein Hacker und ja, ich sage mal, alles, was ein Heimlichkeitsstatus hat, ist da zusammengepackt worden und den kann man dann nur weiter aufsplitten oder spezialisieren. Aber ja, Schurke wird es wahrscheinlich im besten treffen von den anderen Übersetzungen.
Dann hast du den Krieger, den klassischen Soldat. Also er heißt Soldat, aber es ist im Endeffekt der Krieger aus Pathfinder. Also Waffen, hau drauf, gib ihm, Tank, Schaden.
Gibt es eigentlich auch gibt es irgendein Pen and Paper auf dem Planeten, wo es keinen Krieger gibt?
Ich glaube
nicht. Also die, was alle Klischee-Klassen abdecken, aber keinen Krieger haben.
Ich glaube, sie haben dann, wenn es alle anderen auch abdecken, Klischee-Klassen, dann haben sie einen Krieger auch. Also ich wüsste jetzt nur, ja, ich würde sogar sagen, ich hätte zwei, wo es einen Krieger in dem Sinn nicht gibt. War nur deswegen, weil du Kinder oder Jugendliche spielst. Also Tales from the Flood und Tales from the...
Ja, okay, dann macht das Sinn, aber überall anders
ist ja.
Ja, wurscht.
Aber da, wie gesagt, das ist eine ganz eigene Situation, was du da spielst und du hast ja nichts mit einer 15 Heldenreise oder ähnliches von dem her.
Dann hast du halt in Mechanik, das ist halt die letzte nicht-mechanische Klasse, letzte nicht-magische Klasse und der kann sich entscheiden, entweder hat er einen Exokortex im Kopf, der ihn unterstützt, also irgendwo, so wie ein iPad, iPhone oder halt im Körper einbaut, oder halt er hat eine Drohne, sprich, den kann man ein bisschen auf Pad drillen. Den kannst du halt auf Support spielen oder halt sagen, eine Spähdrohne oder Kampfdrohne.
Erinnert mich jetzt ein bisschen an Jäger oder...
Ja, Beastmaster oder Hunter-Spezialisierung.
Ist ziemlich cool.
Oder Rigger.
Ja, das Hacken ist jetzt in dem System nicht ganz so...
Ich habe es vermutet, das Hacken eher so im Sinne von, ich breche die Tür auf und fertig.
Und
ja. Es ist nicht so ausführlich gestaltet wie in Shadowrun. Also, muss man gleich mal dazu sagen.
Und die magischen Klassen sind im Endeffekt der klassische Magier, glaube ich. Oder hast du Magier?
Ja, mir fällt noch gerade sein Name nicht ein. Also es gibt den klassischen Magier vom Dienst.
Ja.
Dessen Name mir gerade entfallen ist, warte, wenn man auf. Ist das nicht der Aspirant? Nein, das ist der Hexenmeister.
Nein.
Aspirant ist der Hexenmeister.
Genau.
Dann gibt es noch eine andere magische Klasse.
Den Technomancer, das ist dieser Typ.
Das ist der Magier. Der Technomancer ist der Technomancer.
Nein, es gibt noch einen anderen. Es gibt einen mit göttlicher Magie. Da gibt es noch.
Das ist der Solarian.
Nein, der Solarian ist keine magische Klasse, der hat magieähnliche Fertigkeiten. Das ist im Endeffekt der Weltraum-Mönch-Jedi.
Ja, das ist der Jedi halt.
Ja, genau. Also der Technomancer sagt im Endeffekt der Name, er kann ein bisschen Technik und er kann ein bisschen Magie. Hat ganz, ganz witzige Sachen. Und die herausstechendste Klasse von allen ist der Solarian. Der Solarian funktioniert so, er stimmt sie, also er bezieht Kraft aus dem Universum und er hat auf der einen Seite die Photonenenergie und auf der anderen Seite die Gravity, also die Black Hole. Mhm. Also er hat dunkle Seite und helle Seite praktisch. Und die dunkle Seite ist praktisch eher so Crowd-Control-mäßig, sprich Gravity Pulse und sowas oder Kraftförder oder Abstoßung, und die Photonen ist eher Schaden machen, draufhauen, Supernova. Und der funktioniert ganz, ganz eigen. Sprich, das ist wirklich, den kann man sich vorstellen wie ein Jedi-Weltraummönch. Der stimmt sich praktisch auf eins ein, setzt dann seine Skills ein und lässt die dann raus. Die Einstimmung geht halt von 0 bis 3 und jede Runde stimmt er sich ein Level weiter ein. Und je nachdem, auf welchem Level das er ist, umso stärkere Skills oder Zugriff. Und jetzt sowas wie ein Mini-Ulti, sobald er auf Stufe 3 ist, benutzt er den. Zum Beispiel beim Photonen-Level ist das AOE einfach, der Schaden macht, dann ist er wieder auf 0 und das ganze Spiel fängt von vorne. Und er hat entweder eine solar manifestierte Rüstung, die er instant aktivieren kann, oder eine Waffe seiner Wahl. Schaut entweder Licht, also hell oder dunkel aus, leuchtet oder ist halt schwarz. Ist ziemlich cool vom Fluff her, finde ich. Also vom Design her, von der Klassen eines der interessantesten, die ich gesehen habe.
Finde ich spannend, ja, weil für schnelle Angriffe ist eigentlich gar nichts, weil man sie aufbauen muss.
Ja, der also ist wirklich.
Assassinenmönch oder sowas in der Richtung war Schwachsinn.
Nein, gar nicht. Also der ist wirklich hochtaktisch. Und der klingt mir echt interessant. Also ich selber habe nämlich auch überlegt, ob ich einen Mechaniker spiele oder einen Solarian. Aber der Mechaniker hat besser passt. Und der Solarian ist Primärattribut Charisma. Was auch interessant ist.
Macht Charisma überhaupt, man generell überhaupt noch einen Sinn? Wenn ich eigentlich eh nur, wie war das, blöffen, anschreien, niederknüppeln habe?
Naja,
natürlich. Ja, der Solarian braucht es und der Envoy braucht
es. Ja, eben, weil das Problem ist halt für es hat halt jede Klasse und da ist halt das Starfinder wieder sehr gestreamlined, ein Primärattribut. Mhm. Ja, das wird auch klipp und klar gleich bei der Klasse hingeschrieben, ja, nicht wie bei Pathfinder, man muss selber rausfinden oder. Man weiß eh irgendwann, das haben sie klipp und klar dort hingeschrieben, das ist das Primärattribut und danach richtet sich alles. Also wie hart es ist, seine Fertigkeiten zu widerstehen, richtet sich nach dem Primärattribut, es richtet sich auch nach dem Primärattribut, welchen Zugang er überhaupt hat zu gewissen Punkten, also von was für Fertigkeiten. Ja, und da gibt es ja Klassen, die haben Charisma als einer Primärattribut. Somit ja, macht es schon noch Sinn.
Also der andere Magieklasse ist der Priester, ich habe gerade nachgeschaut.
Ja, okay.
Also es gibt den klassischen Priester genauso.
Ja, das ist halt, es gibt ja den Priester und den Technomancer als magische Klassen.
Hat der Priester da eher eine Supporterrolle oder?
Man kann ihn auf Support spielen, man kann ihn auf Heilung spielen. Das ist im Endeffekt wie wenn man Space-Kleriker. Man kann ihn so spielen, wie man halt sich die Spells dazu nimmt.
Ja, es ist generell so, dass kein Klass wirklich festgefahren ist.
Ja.
Also man hat immer ein sehr relativ weites Feld, wo man sich aufzwirbeln kann, wo man hingeht.
Weil für mich ist gerade das Thema sehr interessant. Wir haben bei Pathfinder darüber gesprochen, dass du eigentlich bei Level 1 schon warst, wie mit Level 20 ausschauen wird, also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Da wiederum hast die kann alles irgendwie variieren und spielen. Ist da ähnlich wieder in der Richtung, dass ich sage, okay, ich weiß, wie dann im Endcontent wirken wird, oder?
Ja, weil viel von den Verzweigungen legst eigentlich bei Level 1, also bei Charaktererstellung fest, ja. Spiele jetzt von mir aus mein Operative wirklich auf, nennen wir einen Geheimagent oder spiele einen Scharfschütze oder als klassischen Dieb, ja. Aber das lege ich schon mit Stufe 1 fest und somit habe ich eigentlich schon wieder mein Skilltree, mal jetzt die Referenz zum Computerspiel ziehen darf, schon vorgeben.
Also du hast im Endeffekt so eine Art Talentbaum, wo du sagen kannst, okay, ich kann jetzt zum Beispiel als Mechaniker nehmen, ich kann ein Schild hinwerfen, dann kriege ich halt mehr Ausdauer dazu und dann kriege ich die Option, dass ich halt so gut in immer stärkere Version von dem Schild. Oder halt was anderes. Oder ich kann halt, weiß nicht, Roboter erfinden geben mit meinem Computerwert, wenn ich mich einhacken kann, dann Talent zum Beispiel auf dem falschen Fußrüstung erwischen und so Geschichten. Du kannst zum Beispiel beim Mechaniker was machen, du kannst sagen, du spaltest den Exokortex und irgendwo ab einem gewissen Level, ich glaube 16 oder 14, irgendwie sowas, kannst du dann auch noch eine Drohne nehmen dazu. Was normal nicht geht, ist halt ein eigener Skill und dann teilst du halt praktisch von dem Level, was der Exokortex am Boni gibt, steckst du praktisch in die Drohne rein. Das heißt, du kannst schon, man kann mehr variieren wie in Pathfinder, aber nicht so viel wie zum Beispiel in Shadowrun.
Das heißt, Multiklassen ist wieder kein Thema, das ist wieder funktionstätig oder.
Bin ich mir jetzt nicht einmal sicher, ob es überhaupt zulassen ist. Ich glaube gar nicht, dass ich habe bis jetzt noch nichts davon gelesen im Grundregelwerk, dass man Multiklassen kann.
Starfinder nicht, ne?
Das heißt, Multiklass und Prestigeklass geht davon aus, dass dann beides.
Prestigeklassen gibt es gar nicht.
Noch nicht.
Okay. Also, haben sie noch also ich kann jetzt nur vom Grundregelwerk ausgehen, hätte jetzt noch gar nichts gelesen.
Nein.
Macht aber, glaube ich, wenig Sinn, ehrlich
Macht
gesagt.
Keinen Sinn, ne?
Weil eigentlich jede Klassen für sich schon so breit gefächert ausgewählt werden können, dass ich noch kein Bedürfnis gehabt nach einem Multiclassing oder nach einer Prestige-Klasse. Aber es ist generell auch das Regelwerk so gestreamlined, das nimmt die ja eigentlich schon der Hand und führt die, ich sage einmal, nicht direkt zu einem vernünftigen Bild, ja. Weil Pathfinder und Dungeons and Dragons hat man ja einen Charakter verskillen und verbauen können, dass er gar nicht mehr spielbar war. Man wird ein Starfinder auch möglich sein, aber ich glaube, recht viel mehr an der Hand nehmen kann die ja spielen, nicht mehr, dass du zu einem brauchbaren Bild kommst. Ja. Also vielleicht, dass du dann gleich direkt hingeläutet und sagst, so, du hast nicht.
Das heißt, Starfinder ist so optimiert, dass du nur effiziente Charaktere rauskriegst.
Nein. Das nicht, aber es gibt da zum Beispiel, wie der Manz jetzt erst gesagt hat, die Vorschläge mit dem Primärattribut von dieser Klasse ist das, bitte steck da Punkte rein.
Man muss sich, glaube ich, schon grob fahrlässig anstellen, dass man sagt. Man hat immer noch einen gewissen Grenzbereich, wo man sagt, man kann da wirklich Munchkin, ja, mit Berechnungsgrundlagen. Aber es ist wirklich schon sehr gestreamlined worden, dass man sagt, okay, so macht es Sinn, dass du das baust, auch anhand von Beispielen. Es gibt da für jede Klasse dann immer mehrere Beispielbuilds. Jetzt nicht wirklich mit Punktewerten, sondern wo sie schreiben, okay, das und das genommen bei den Fertigkeiten und bei den Talenten und bla bla bla, dass du eigentlich fast nicht verhauen kannst. Also jetzt nicht, wo es dann grob gefährlich wird. Ja. Man, natürlich kann man dort und da noch ein paar Stellschräubchen drehen und sich dort noch was rausholen, aber das ist das, was mir eigentlich in dem System recht gefällt, weil aus Munchkin einfach nicht wirklich möglich ist. Ich meine, es geht schon, aber es verbietet das Spiel eigentlich sogar von vornherein, bei gewissen Aspekten.
In gewissen Dingen, ja.
Ja, weil
wenn du nicht so viele tausende Regelwerke hast, wo du irgendwelche Schlupflöcher findest.
Nein, nicht nur das, aber es fängt schon mal beim simpelsten an. Wenn du jetzt hergehst bei Attribute, bei Pathfinder oder Dungeons & Dragons ist es gang und gäbe, dass ich mir ein Attribut unter 10 drehe, damit ich irgendwo 2 Plus draufgeben kann auf irgendein anderes Attribut. Ja.
Geht nicht mehr.
Ist verboten. Also ich meine, der Spielleiter kann es erlauben, aber laut Regelwerk ist es untersagt.
Okay.
Ja, weil sonst baue ich mir natürlich den Krieger mit 3 Weisheit oder 3 Charisma, ja, und stecke das alles andere in Stärke ein. Ja, dann
das heißt, der Mindestwert ist jetzt 10.
Genau.
Und nicht mehr 8.
Ja, außer du hast einen Malus, dann hast du, kriegst du
ja, das ja, den kriegst du
durch die Rasse.
Ja, nein, aber rein von Anfang, von Beginn her ist 10 einmal der Standard. Dann kannst du natürlich, ich glaube, 10 oder 15 Punkte hat man die, was man dann noch frei verteilen kann. Aber du darfst nicht von dir aus sagen, okay, ich fahre jetzt mit was auf 8 oder auf 6 oder auf 4, nur dass ich das woanders dazugeben kann.
Und du hast da ein Maximum, was du in einen Wert einstecken kannst.
Genau, das ist also.
Du hast, was auch interessant ist, ich glaube, ist das alle 4 Levels, wo du Stats steigern tust, nämlich?
Ja, und vor allem ist es auch so, du darfst am Anfang bei der Generierung nicht über 18 kommen. 18 ist das Maximum. Also ist auch schon wieder ein Punkt, wo ich sagen kann, ist beim Munchkinen, wird schon wieder reduziert.
Ja, war das nicht eher bei D&D und bei Pathfinder nicht vorher schon so, dass du sagst, maximal ist 18?
Na, theoretisch bei der Charakterstellung, was ich weiß, bei D&D bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber bei Pathfinder, wenn ich mir das geschickt draht habe, habe ich einen Barbaren mit 22 Stärke.
Ja, der Lukas hat angefangen mit 24 Stärke.
Gut, aber der hat eine Intelligenz 3 dafür gehabt.
Nein, 4.
Ja, okay, gut, das sind vielleicht.
Na doch, 3. 3 hat er gehabt, ja.
Ein paar Sondergeschichten mit Intelligenz 3. Das stelle mir das sehr spannend vor.
Nee, das ist eben genau das, was man mit Munchkinen meint.
Ja.
Einfach ein, ja.
Ich baue mir einen Stein, der halbwegs zuhaut.
Ich wollte gerade sagen, ja, der halt nur gerade so gescheit ist, dass er selbstständig abbauen kann.
Das erinnert mich ein bisschen an den Golem von Dragon Age Teil 1.
Was für ein Golem? Meinst du, ich bin jetzt gerade im Überlegen, was für ein Golem hat man halt bei Dragon Age 1 haben können?
Es hat einen DLC gegeben.
Ah, okay.
Und den hast du auf der PlayStation kostenlos dazugekriegt und beim PC hast du kaufen müssen. Und da hast du dann ein Golem dann als Spielmitglied dann akquirieren können.
Ah, okay.
Und da hast du dann auch ein bisschen die Geschichte der Golems dann gekriegt. Das ist ganz witzig gewesen, weil der hat immer Todfeinde gehabt, der Golem. Tauben.
Ah.
Ja, egal, wir schweifen ab.
Wurscht.
Das finde ich aber allerdings dann sehr interessant, weil dann fühlen sich dann die Charaktere dann nicht doch alle eher gleicher an, wenn ich da so geringe Variationen habe?
Nein, eigentlich nicht, weil du hast trotzdem sehr viel, die Variationen kommt dann, wie gesagt, in diesem Skilltree, was ich auswähle, wie jetzt zum Beispiel bei Mechanik, welche Mechanik-Trades nehme ich. Oder jetzt beim Envoy, welche Support-Fertigkeiten nehme ich. Dadurch kann ich, oder beim Operative, glaube ich, du kriegst solche Tricks oder.
Ja, das kommt auch immer darauf an, was für einen Zweig nimmst. Dann gibt es eben solche Operative Tricks halt. Mhm. Sei es, dass man sie kurz unsichtbar machen kann, oder das geht bis zu, dass man durch gewisse Wände einfach durchschlüpfen kann und man weiß nicht wieso, das wird ja nicht genau erklärt.
Mhm. Magic.
Ja, genau. Das kommt halt immer darauf an, was für eine Richtung, dass man sich spezialisiert. Das ist halt, weil die Klassen einfach sehr vielfältig aufgestellt sind. Glaube ich nicht, dass sie das jemals recht ähnlich anfühlen wird.
Nein, glaube ich
nicht. Und was ja auch noch dazu kommt, was wir bisher vergessen haben zum Song, es gibt ja auch, man wählt ja einen Beruf für jeden Charakter.
Okay.
Also man hat die Klasse, was halt also der Archetyp ist, ja, aber man hat auch einen Beruf. Man, der spielt jetzt nicht so große Rolle, dass man sagt, er bewegt jetzt, also. Er gibt dann großartige Buffs oder irgendwas oder irgendwelche großartigen Tricks, aber es sind trotzdem so Kleinigkeiten, die was das Ganze ein wenig versüßen.
Hm. Zum Beispiel sehr operativ, glaube ich, du hast Pilot.
Ja, genau, Nummer. Es gibt ja Pilot, dann gibt es Berühmtheit, wobei Berühmtheit als Beruf finde ich eigentlich so dumm.
Berühmtheit ist großartig, da bist du im Endeffekt Influencer, dann Cyberspace-Star oder Sänger oder Model oder sowas. Das ist echt interessant.
Oder ja, gut, bei Shadowrun hat es einen Poser auch gegeben.
Ja, gut, das war ja der Nachteil, der Ork-Poser.
Ja, aber da hat es ja diesen Medienstar gegeben, was im Prinzip ja in die Szene fällt dann.
Ja, nein, aber um es da geht, ist halt eine Berufsgruppe, was ein bisschen auch deinen Background beschreiben soll und was halt ein paar nette Bonis gibt. Jetzt nicht spürentscheidendes, wie ich finde, aber nette Bonis. Und was haben wir gehabt? Es gibt den Pilot, es gibt die Berühmtheit, dann gibt es eben den Sternfahrer.
Genau, dann gibt es den Gelehrten, den habe ich.
Ja.
Das ist ein Gebildeter, ein Akademiker.
Ja, genau.
Dann gibt es noch irgendwas Stealthiges, habe ich.
Was Stealthiges, glaube ich, gar nicht.
Doch, da gibt es irgend so einen Schmuggler. Doch, Schmuggler gibt es, glaube ich.
Ein Schmuggler als Beruf.
Ich glaube, ein Schmuggler oder so.
Bin mir jetzt nicht sicher. Es wurscht, es gibt definitiv nur einige Berufe, die was halt das Spiel ein wenig verfeinern.
Also da geht es mehr um die Atmosphäre.
Ja, und es gibt aber schon...
Es gibt einen Stat-Bonus und
genau.
Über bis Level 20, ich glaube...
Vier zusätzliche Kleinigkeiten,
was du kriegst, was eigentlich ganz nett sind. Du sagst, ja, voll okay, damit kann man leben.
Ja, es ist vor allem von der Charakterschaffung, finde ich, einfach ein bisschen interessanter, weil einfach da, es ist weniger mathematisch, als wie bei Pathfinder und D&D, sondern es ist einfach fluffiger, finde ich.
Ja.
Geben da die mitunter auch irgendwo einen Nachteil?
Also, eigentlich ein Nachteilsystem hätte ich noch nie. Irgendwo.
Nachteilsystem gibt es nicht.
Eigentlich gibt es nur Vorteile, komischerweise.
Das ist ein sehr spannendes System dann. Und man jetzt generell, weil es mir jetzt gerade eingeschossen ist, weil ich eben gerade auf DSA schaue, wo ich ja den Charakter, da habe ich ja zwar die Berufe generell als Profession, aber da runde ich ja dann im Endeffekt den Charakter durch die Nachteile ab.
Naja gut.
Mitunter.
Naja gut, abrunden meines Erachtens, ich meine, ich bin da jetzt eher mehr auf DSA 4 bewandert, als wir auf DSA 5 ist ja, man nimmt sich die Nachteile, damit man sich geile Vorteile kaufen kann.
Auch.
Ja, und was war so der Standard? Na, irgendeine leichte Allergie oder ich bin Alkoholiker oder Es hat immer in jedem Regelwerk immer gewisse Nachteile, da gibt jetzt ja jeder genommen, weil de facto haben sie das Spiel nicht erschwert. Und
Goldgear, Neugier, ja. Das sind ohne die bin ich ja grundsätzlich sowieso sinnlos als Zwerg, beziehungsweise habe ich keinen Nutzen, dass ich irgendwo in den Raum hineingehe oder ähnliches, oder grob kann man forschen, ja. Das ist eh klar. Aber wie gesagt, in Summe, es gibt da schon ein paar Sachen, die das dann sehr interessant machen können, ja. Wenn man es mit ins Spiel einbringt, ja.
Ja, nein, aber das Nachteil-Vorteil-System gibt es jetzt wie ist jetzt von DSA oder Shadowrun vergleichbar, weil gibt es nicht. Man kriegt halt immer nur Vorteile bei gewissen Situationen, beziehungsweise für Kämpfe oder sowas. Mir fällt jetzt spontan nur eben bei der Berühmtheit, glaube ich, auf Stufe 18 ist es so, dass man halt wirklich berühmt ist in den ganzen Paktwelten und wenn man halt was braucht, dann kriegt man das leichter.
Mhm. Ja.
Das heißt, man kriegt halt einen Bonus beim Diplomatiewurf, ja, oder so.
Das ist heißt, so die Wahrscheinlichkeit, dass das kriegst, ist höher, aufgrund dessen, dass überhaupt irgendwie die anbieten könnte und dann auch noch das billiger wahrscheinlich ist und du kriegst es auch noch schneller wahrscheinlich.
Naja, so ist es halt flufftechnisch dargestellt. Im Endeffekt, man kriegt dann irgendein +2 oder +4 Bonus auf dem Diplomatiewurf. Ich meine, ja. Das ist flufftechnisch aber schöner dargestellt als was.
Aber roleplay-technisch kann man das so ummünzen, man sagt halt, gut, man ruft an und wenn man jetzt sagt, man würfelt es halt nicht aus, sondern man praktisch, man spielt es im Roleplay aus mit dem Spielleiter und der macht das fancy, dann hast du einfach eine coole Szene aufgrund von dem Perk, der sich jetzt nicht direkt auf den Wurf auswirkt, sondern der Spielleiter münzt es um, okay, du hast den Perk und ich mache jetzt eine Situation draus. Schauen wir mal, wie gut du es ausspielst, ob wir einen Wurf brauchen oder nicht.
Wenn die Modifikatoren, sind die generell so im +-2-Bereich?
Ja.
Ja, gibt es aber Hecher und Tierfahr, also so ist
also nicht. +4 ist ziemlich heftig gut, das ist richtig gut. +1 ist so der Standard, was halt zum Beispiel der NW geben kann mit Go Shoot Em heißt das, das heißt schießt auf den. Das ist halt eine Standardaktion, was auch gut, +1 Bonus auf den Gegner zum Treffen und +2 ist schon ein gutes Mittelmaß. Das heißt, ein guter Standard.
Ja, du gehst jetzt wieder primär von den Kampfsachen aus, aber wenn du zum Beispiel Fertigkeitsproben auch hernimmst.
Da. Es sind immer rechnerisch, sind es immer 10%.
Naja, aber wenn ich jetzt hergehe bei Fertigkeitsproben, ist ein 5er oder 10er Bonus oft ganz normal. Oder Minus, Malus. Ja, bestes Beispiel, nehmen wir irgendeine Magiesache her, bei starkem Regen, ja, oder Sturm, was auch immer, ja, hast einen -15 Modifikator auf deinen Konzentrationswurf.
Ja. Naja, probier mal wirklich zu casten, wenn es stürmt.
Nein, aber weil du gesagt hast, ja, 2, 4, das ist so generell, also das kommt im es Kampf. Ja. Im Kampf, ja, bei Fertigkeitsproben kann das viel wilder werden, aber das deckt halt natürlich dann auch immer. Fängt halt erstens bei 2 bis 5 an und geht halt dann bis von mir aus 25.
So Malis kriegst schnell und Bonis, ich hab +2, das ist gut.
Ja, aber es ist im Starfind auch nicht mehr so wild. Das haben sie auch sehr, sehr runtergefahren. Wo ich froh bin drüber.
Das heißt, wenn ich das jetzt einmal so summarum nehme, ich nehme einfach alles, was ich kenne, wirf es zusammen und habe im Prinzip Starfinder mit an mit einem Pathfinder-Regelwerk.
Wenn du alles, was von Sci-Fi-seitig her kennst, ja.
Gibt es irgendwas, was besonders anders ist, was einzigartig ist, wenn man das Regelwerk auf der Seite lässt, sondern wirklich nur das?
Also für mich sind einmal die untoten Schiffe sind einmal einzigartig.
Ja, die Eox, die sind wirklich...
Ja, das sind eigentlich Raumschiffe, die aus Totenknochen bestehen. Also nicht wirklich ein Raumschiff im Sinne von, du hast eine Hülle aus Metall, sondern das sind wirklich, da ist das Raumschiff selber untoter. Ein schwebender Knochenhaufen.
Ja.
Ich hätte eben vorher wirklich glaubt gehabt, dass es einfach nur ein Raumschiff mit Skelett ist. Und
nein, wirklich.
Das ist nicht so wie Event Horizon, also das Raumschiff Event Horizon, wo halt ein Skelett drin sind. Ja. Das ist einfach eine untote Lebensform. Eine Lebensform für Untote ist schon mal schlimm. Also eigener Typ von einem Raumschiff, wo halt ein Haufen Knochen herumfliegen.
Ja, wo du dann so vorstellen kannst, du kommst halt bei so einer Anführungszeichen Sicherheitsboje vorbei mit in den Bereich darfst du nicht rein und da steht halt ein Einzelner Untoter im Endeffekt oben und funkt es halt durch. Oder denkst, naja gut, der hat nichts Besseres zum tun, er braucht keine Verpflegung, kein Essen nicht und keine Luft und kann im Vakuum leben, also fancy as fuck.
Ja, aber sonst so Alleinstellungsmerkmal wird man keins auffallen, weil es hat einfach alles schon im Sci-Fi-Bereich schon mal gegeben. Also mir war bis jetzt zumindest noch nichts untergekommen. Oder fällt dir da spontan was ein?
Nein, spontan nicht wirklich.
Weil alles hat mich an alles schon mal irgendwo erinnert, gleich gesagt. Ja, außer vielleicht eben dieser eine Gedächtnisschnitt, wo man sagt, okay, vor 1000 oder 1100 Jahren hat jeder sein Gedächtnis verloren, aber das ist...
Ja, ich stelle mir das sehr spannend vor, weil durch das hast du sicherlich, wie du gemeint hast mit der Kampagne oder mit dem Abenteuer, was ist da spitz mit dem Planeten da, sehr viele Möglichkeiten, dann alle Dinge zu realisieren, die du sonst nicht realisieren könntest, wenn das ist bekannt war oder zumindest eine Vorgeschichte da
ist. Es ist ein ziemlich gutes Sandbox. Also, so würde ich sehen, du kannst ja Spielleiter hinsitzen und sagen, passt. Ich habe ein Grundkonzept, ähnlich wie bei Pathfinder, und ich kann jetzt komplett eine geile eigene Welt aufbauen und richtig eine eigene Story. Weil ich habe ein Grundkonzept, das funktioniert in einem System, das einigermaßen einsteigerfreundlich ist.
Wird's oder gibt's da außerdem einen Abenteuerband dann auch Abenteuerpfade, so wie es bei Pathfinder gibt?
Also was ich jetzt so am Schirm habe, das ist auch schon wieder ein Neichtlehrer, dass ich mich darüber informiert habe, hat es eben diese drei, nennen wir es mal, Abenteuerpfade geben, das, was halt in sich geschlossen hat, kleine Minikampagne gibt. Aber seitdem komischerweise nichts, was ich eben ein wenig komisch finde. Aber das ist halt generell auch bei den Publikationen, im, weiß nicht, wie es im englischsprachigen Raum ausschaut, aber im deutschsprachigen Raum zumindest relativ schwach ist. Mag sein, dass vielleicht noch was kommt, aber ich fürchte fast nicht.
Da bin ich gespannt.
Naja, mal abwarten und Tee trinken.
Ich weiß ja, dass es ja Pathfinder Einsteigerbox gegeben hat. Für Starfinder wissen wir nichts, ob es was geben wird oder gibt oder ähnliches.
Nein, glaube ich nicht, dass da wirklich was gibt.
Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt das Grundregelwerk und brauche sonst irgendwas, dass ich sage, okay, ich knall dir das drüber und habe Spaß damit.
Spielleiterschirm, Würfel, Charakterbogen und ein Glanzheftel, hätte ich gesagt. Wo man
naja, was ich schon sagen muss, was Sinn macht, ist in dem Fall eben so ein Hexkarten.
Ja.
Aber die ist, glaube ich, beim Spielleiterschirm dabei. Bin mir jetzt nicht sicher.
Nein, aber die kann man sich auf jeden Fall kaufen, die Hexkarten. Das sind so durchsichtige Folien. Und dann gibt es, glaube ich, das Gamerboard. Nein, das habe ich mir im Gamerboard gekauft. Das sind durchsichtige Folien mit, genau, mit diese.
Ja, nein, aber du brauchst auf alle Fälle irgendein Feld, wo du Hexerfelder drauf hast, ja, und dann vielleicht irgendwie kleine Spülsteine oder Miniaturen für den Raumschiffkampf.
Ja.
Sollte jetzt, fällt, glaube ich, jetzt auch nicht so wahnsinnig massiv ins Gewicht vom Geld.
Sollte man sich
ja Würfelset, das ist ja das Standardwürfelset wie beim D&D.
Ja.
Und sonst, nein, eigentlich brauchst du nichts, ja, ein paar Charakterbögen, wie immer. Ja, und natürlich, man darf wieder Battlemaps und Figuren verwenden, ja.
Natürlich.
Weil. Man muss ja Dungeon crawlen oder Raumstation crawlen oder was auch immer.
Aber andererseits, wenn man es nicht verwendet, hat man nicht recht viel vom Spielspaß eingebüßt oder sind viele Fertigkeiten schon sehr stark orientiert dran.
Ja.
Jein!
Also ich muss sagen, ich habe Pathfinder noch nie ohne Battlemap gespielt.
Ja, Pathfinder, aber Starfinder. Überleg auf Starfinder. Starfinder ist eigentlich nur das Problem mit den Sichtlinien.
Ja, Sicht und Reichweiten.
Ja gut, die Reichweiten kann ich da beschreiben. Du bist circa 15
Meter. Ja ey, das meine ich ja. Das ging auch besser. Das ist auf einer Battlemap problematischer, wenn du jetzt wirklich, wie gesagt, den Shadowrun Scharfschützen hast, der jetzt einen Kilometer weit weg ist.
Ja gut, Shadowrun ist... Da vergleichst du jetzt schon...
Nein, aber, nur um den Vergleich der Distanz zu ziehen.
Ja, ja, aber das kann eben in Starfinder genauso passieren, mit Scharfschützengewehr.
Genau.
Was du aber, machen musst. Man verliert, ich würde nicht sagen, dass man was dabei verliert. Man müsste den Kampf ein bisschen umgestalten. Weil man weiß natürlich dann auch nicht genau, wo sich der Gegner positioniert hat. Also man hat weniger dieses Schachdenken, sondern mehr dieses Fluffgetriebene. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Aber irgendwo muss ich ja sagen, hat es in gewisser Art und Weise seinen Reiz. Eben auf diese vorgefertigten von mir Battlemaps oder sonst, man zeichnet sie es auf. Aber es ist beides möglich. Bei Pathfinder traut immer, würde ich sagen, nein, geht nicht.
No, das ist.
Da verlieren viel zu viele Fertigkeiten ihren Sinn.
Ja. Weil da wirklich sehr viel mit Reichweiten und nicht so viel mit Sichtlinien gearbeitet wird, aber sehr viel mit Reichweiten auch. Wo du sagst, okay, bin jetzt drin, bin jetzt nicht drin, ja, geht sich das aus?
Allein, dass du wen umzingelst oder dass du ihn ausmanövrierst und solche Sachen.
Das ist alles dafür vorgesehen, dass du das wirklich auf einer Battlemap
spielst. Man müsste es einmal probieren, dass man Pathfinder ohne Battlemap spielt. Man müsste es einmal probieren, dass man Starfinder ohne Battlemap spielt. Aber man muss sich mal nur anschauen, wie viele Produkte das dafür gibt, dass man Battlemaps für das System macht. Ja.
Zubehörprodukte in der Geschichte von fertig bis bauen bis lassen und so weiter gibt es ja wie Sand am Meer.
Nee, aber wenn es nicht sinnvoll oder nützlich war, würden sie die Leute nicht kaufen, muss man dazu sagen, ja. Und ja, ich würde jetzt schon sagen, dass das beide Systeme eigentlich dafür ausgelegt sind, dass Kämpfe auf einer Battlemap ausgelegt werden. Mhm.
Gibt es außer den Raumschiffen noch andere Fahrzeuge, die ich nutzen könnte?
Ja.
Ja, es gibt.
Alles von normale Autos, Motorräder über Schiffe, über Flugschiffe im Sinne von Flugzeuge oder irgend so Schwebedinger gibt es eigentlich alles, was man nutzen kann.
Und es gibt einen eigenen Verfolgungs- und Fahrzeugkampf, nämlich das habe ich jetzt da vergessen, wie man jetzt praktisch aufholt. Das heißt, da gibt es halt, ich kann sagen, gut, ich mache jetzt ein Aufholmanöver, das ist eine Pilotenprobe, sprich Pilot ist Fahrzeuglenken, aber gleichzeitig dasselbe Skill, drum ist es halt angespeckt. Und wenn du sagst, ich will jetzt aufholen, dann holt man halt ein Feld auf. Wenn du sagst, ich will probieren Abhänger, dann fährt man halt ein Feld weg, ob du jetzt verfolgst oder davon fährst. Dann kannst du sagen, ich will rammen oder ich will einen Drive-By schießen oder ich will ein Ausweichmanöver machen, dass ich nicht gerammt werde. Das ist eigentlich eine ziemlich witzige und sehr, sehr einfache Mechanik. Also muss ich sagen, gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Also die Verfolgungsjagden, da haben ein paar sehr witzige Szenen gemacht, die haben wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ja, bei Verfolgungsjagden habe ich schon das Erlebnis gemacht, dass manche Systeme zwar eine gute Intention haben, aber das nicht gescheit umsetzen können.
Hätte ich dabei jetzt noch nicht das Nein. Problem gehabt. Dass
das ist ziemlich angespeckt.
Was natürlich immer problematisch ist, wenn es natürlich mit dem Vergleich zum mit zwarer Golf jetzt an Rolls-Royce nachjagst. Ja,
ja, das ist selbsterklärend.
Nein, aber sonst, es ist relativ simpel geworden. Da braucht man keine Battlemap dazu, weil das ist ja einfach nur in Sektionen ab. Ich glaube, du hast 5 Sektionen und sobald
genau,
wäre 3 Sektionen hinter dir, so hast du noch abgehört.
Genau, du hast wirklich 5 Sektionen, da legst du einfach, weiß nicht, Spülsteine hin oder wenn du Modelle hast, legst Modelle hin und dann sagst du einfach, du bist da, der Gegner ist da von der Position und Start. Und dann geht das halt in der Runden. Wer macht was? Und dann, nachdem die Runde abgehandelt ist, verschiebt sie das. Und das geht ziemlich schnell sogar und ziemlich gut.
Das klingt spannend, ja.
Nein, also da, so Fahrzeuge gibt es natürlich, wenn man sich das leisten will, ja, oder kann. Und ist auch im Kampfsystem vorgesehen.
Mhm. Wegen dem PRD, was wir gehabt haben bei Pathfinder, ist das dieselbe Basis bei Starfinder auch?
Nein, gibt es komischerweise nicht. Habe ich nicht gefunden. Oder hast du was einmal?
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht geschaut. Muss ich ganz offen ehrlich gesagt sagen. Ich meine, ich kann natürlich einfach mal das Regelbuch erste Seiten aufmachen, damit es tatsächlich drinstehen. Aber ich glaube, durch das, dass es ja nicht Pathfinder ist, und durch das, dass er eigenständig ist, dass sie es gar nicht machen müssen.
Stimmt.
Das war ja das war ja die Sache von Pathfinder, sie haben es ja machen müssen. Ja? Sonst hätten sie es ja gar nicht printen dürfen.
Stimmt. Also ich weiß nur, bis dahin, da gibt es so eine Art Wiki, so ein Online-Wiki, wo man gewisse Sachen nachschauen kann. Aber wirklich, wo jetzt das Regelsystem eins drinnen steht, das wisst ihr jetzt nicht.
Ja, also ein NFT 15 Wiki gibt es ja bei eigentlich den meisten Rollspielen mittlerweile.
Drum. Weil ich meistens nur mit dem PDF oder halt wirklich mit dem Hardcover arbeite. Also, ich meine, es war natürlich cool, wenn es das auch gab, aber mit dem Verlinken, das ist schon praktisch. Mhm. Aber ich hätte das noch nicht gefunden. Wobei sich also die Community das sicher wünscht, der hat. Nur die Arbeit muss sich um den Autor.
Ja, das ist bei dem Umfang von dem Regelwerk von 400 Seiten. Sowas.
Also komischerweise, das ist auch wieder unter dem Open Game Content. Also eigentlich müsste es was geben dazu. Ob es natürlich im deutschsprachigen Raum schon gibt, müsste ich selber mal nachschauen. Mhm. Aber sonst seid ihr eigentlich wieder dasselbe Reglement wie Pathfinder.
Aha.
Also im Englischen wird es von Pazel sicher schon was geben.
Im Deutschen eher weniger, schätze.
Ja. Das heißt, uneingeschränkt im Prinzip kann man das an jeden zur Hand geben.
Ja.
Der ein bisschen mit Science Fiction was am Hut hat.
Ich sage mal, wenn er kein ernstzunehmendes Science Fiction haben will.
Also, wir reden jetzt nicht von Traveller mit Lichtjahrberechnung mit einem Taschenrechner.
Nein, sondern mir geht es eher darum, wenn man mit dem Fluff klarkommt, der halt doch sehr palpig ist und sie nicht ernst nimmt und sie ist. Ich vergleiche es gerne mit Guardian of the Galaxy, weil genauso kommt es mir vor. Ja, es nimmt sich einfach selber hinten und vorne nicht ernst. Den kann man es gerne ans Herz legen. Wenn man jetzt natürlich eine Ernsthaftigkeit von einem Battlestar Galactica erwartet oder Star Wars, würde ich nachsagen. Ja, oder der, was er sagt, er will mehr eben, wie du sagst, beim Traveler die Lichtjahre mit dem Taschenrechner berechnen und da ist die Reise das Ziel, ja, kann man auch nicht sagen, weil es geht in dem Setting primär halt wieder um irgendeinen Raumkampf oder Dungeon Crawlen im Weltraum. Again.
Oder ja, auf einem Planeten oder auf einem Asteroiden.
Mit, ja, so, mit einem Raumschiff schauen, dass man zu einem Planeten kommt, wo man Verfolgungsjagd mit einem Fahrzeug hat, damit man durch einen Dungeon crawlen kann, damit man mit dem Fahrzeug zurück zum Schiff hechten kann, dass man mit dem Schiff einen Raumschiffkampf hat, um die Mission abzuschließen.
Wie oft hast du jetzt das Wort Kampf in dem Satz verwendet?
Mindestens dreimal.
Zu wenig.
Ja, nein, genau, aber genau auf das rennt raus. Kampf. Ja. Jetzt, wie du das so gesagt hast, hat mir das einfach an Mass Effect Andromeda erinnert. Weil da fährst du auch mit deinem Auto irgendwo ins Nirgendwo oder fliegst einfach irgendwo nirgendwo hin, ja, kommst zum Boden hin, kriegst immer nur Aufträge, da wo es im Endeffekt darum geht, irgendwas platt machen.
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe es immer wieder bis zu einer gewissen Stelle geschafft und dann habe ich es aufgeben müssen. Wurscht am PC oder auf der Playstation. Mir wäre nicht warm.
Ich hab's durchgespielt und seitdem verweigert die, dass das Spiel existiert. Aber immer nur so eingeschossen
gerade. 1, 2 und 3 mehrmals durchgespielt mit alle DLCs, traumhaft.
Ja.
Ja.
Da ist Nummer 3 gekommen und danke. Aber gut.
Ja, c'est la vie. Ja, dann sage ich mir ein großes Danke an euch. Es war heute ein sehr, sehr warmer Tag. Nicht nur draußen. Und wir werden uns sicherlich wiedersehen und vielleicht das eine oder andere nur mal mit aufnehmen, wenn es wollt.
Mhm, gerne. Ich
nehme aufs Thema und auf die Zeit drauf an.
Ja.
Mhm.
Wunderbar. Danke.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, in iTunes oder via E-Mail unter admin@drachentoeter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.